Da habe ich jetzt zwei Varianten, wenn ich an die EU denke und an die USA denke. Die haben verschiedene Wege, den Standpunkt Wachstum muss wieder her, praktisch werden zu lassen. In der EU ist es, und das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich in dem Rahmen oder wir in dem Rahmen über den Punkt reden. In der EU ist der Standpunkt Wachstum muss wieder her. Eine Geschichte, die wird, da werden die Bedingungen davon sehr von Deutschland diktiert und die sind sehr hart. Die haben nämlich den Gehalt, die Partnerstaaten müssen ihren Haushalt ausgleichen. Ja, der ewige Streit um die Maastricht-Kriterien, auch heute noch, jetzt gegen Frankreich, aber die ganze Zeit schon mit Griechenland und den hilfsbedürftigen Pleitestaaten. Sie kriegen praktisch ihren Staatshaushalt von außen geführt, von der Troika. Die sagt, wofür noch Geld vorhanden ist, wofür kein Geld mehr vorhanden ist, weil und damit die Staaten mit ihrer Verschuldung zurückfahren und ausgeglichene Haushalte erzeugen. Ausgeglichene Haushalte sind eine interessante Geschichte. Man kennt das Wort, jeder hat es mal gelesen. Ausgeglichener Haushalt, was ist denn die Bedeutung? Die Bedeutung heißt, in dem Land findet so viel kapitalistisch lohnendes Geschäft statt, dass das Geschäft die Unkosten, die der Staat ist, auch trägt. Das ist ein ausgeglichener Haushalt. Der Haushalt heißt, in dem Land kommt so viel kapitalistischer Reichtum zustande, dass das Geld, was der Staat für sich braucht, aus dem Reichtum abzuzweigen geht. Und nicht ausgeglichene Staatshaushalte haben immer den Charakter, eigentlich braucht der Staat mehr Geld für seine Aufgaben, als der Kapitalismus des Landes abwirft. So, und gegenüber den Mitgliedsländern, die jetzt in diese Krisenlage und in diese Staatsschuldenkrise geraten sind und dann keinen Kredit mehr genossen haben, gegenüber diesen Ländern setzt die Bundesrepublik den Standpunkt durch, übrigens mit dem Vorbild, schaut, bei uns geht's doch auch. Ja, wenn jetzt lest er doch täglich dieses, wir haben einen ausgeglichenen Haushalt, bei uns, wir machen 2015 keinen Cent Schulden mehr. Bei uns ist also Wachstum und Staatsunkost im besten Verhältnis. Also sind unsere Schulden auch alle gute Schulden. Auswärts ist es nicht so. Und die Staaten werden unter den Zwang gesetzt, ihr werdet geschäftsfähig gehalten, ihr kriegt das Minimum an Zugang zu neuem Kredit, das die Europäer euch zugestehen, unter der Bedingung, dass ihr radikal spart und euren Staat auf das Niveau zurückführt, wo euer Gesellschaft kapitalistische Erträge erzeugt. Richtig, den Staat zurückführen, beschneiden, den Staat kleiner machen, dem Staat Ambitionen abschminken, dass er in Wachstum investieren könnte. Er muss sich auf das Niveau dessen, was im Land als Geschäft geht, zurückschrumpfen. Wie soll das überhaupt gehen? Erstens, es geht wirklich über Schrumpfen. Da kommt weniger zustande. In Italien, in der ganzen Südschiene ist seit 5 Jahren Rezession. Griechenland hat, weiß jemand die Zahl? Versteht ihr, wenn ein Land 5 Jahre lang immer 6% des Bruttosozialprodukts verliert, dann ist es hinterher feier Drittel kleiner, ökonomisch gesehen. Also ich weiß aber nicht, wie viel sie im Ergebnis verloren haben, 25% oder so, also enorme Quantitäten. Die werden gezwungen, sich darauf zurückzuschrumpfen. Und sie kriegen gesagt, gewinnt eure Konkurrenzfähigkeit zurück. Und das einzige Instrument, Geld kriegen sie ja nicht, um Gentechnik zu entwickeln oder die Universitäten auf Vordermann zu bringen oder so. Das einzige Mittel, um sich als Nation konkurrenzfähig zu machen, ist die Armut ihrer Bevölkerungen. Das erzwingt das solide Deutschland von den Partnern. Schrumpft euch gesund und werdet konkurrenzfähig dadurch, dass bei euch der Lohn sinkt, dass die Unkosten des Lebens der Menschen geringer werden. Das findet erstens überhaupt schon mal automatisch statt, wenn Rezession ist. wenn wie in Griechenland und Spanien 25% Arbeitslosigkeit herrschen, jetzt weiß ich nicht, ob sie bei der Jugend 25 sind oder absolut 25, ist mir auch egal. Ich glaube, mehr 12 absolut oder 14 absolut. Aber ist ja egal, kann ja jeder nachlesen, wenn er es wissen will. Dann sinken ganz automatisch die Löhne, weil ja endlos viele Leute einen Erwerb suchen und keinen finden und sich deswegen immer billiger anbieten. Zweite Methode, liberalisiert eure Arbeitsmärkte. Was hat das für ein Gehalt? Erkennbar und bekannt. Es hat den Gehalt, macht die in Deutschland so erfolgreiche Einführung eines Niedriglohnsektors uns nach. Schafft gefälligst auch jede Menge Arbeitsplätze, von denen Menschen nicht leben können. Und das Dritte, schrumpft euch gesund, gebt kein Geld mehr aus für konsumtive Ausgaben, ist gleich, fahrt große Teile dessen, was der Staat als allgemeine Daseinsvorsorge organisiert, fahrt das einfach runter. Wenn in Griechenland die Krankenhäuser einfach kein Geld mehr haben, es keine Medikamente mehr gibt, es aber auch keine Operationen mehr gibt oder an vielen Krankenhäusern im Land keine mehr, wenn die Schulen einfach nicht mehr ausgestattet werden oder Lehrer entlassen werden im großen Stil, dann sind es einfach Weisen, wenn überall in diesen Ländern radikale Senkungen des Rentenniveaus passieren, sind es einfach Weisen, wie der Staat an den Stellen, wo er mit seinen Ausgaben das Leben des Volkes ermöglicht, einfach sich durchs Unterlassen dieser notwendigen Ausgaben zu sanieren versucht. Die Partnerstaaten, hört man immer, wollen die Reformen nicht anpacken. Ja, das ist immer, Deutschland sagt immer, die wollen die Reformen nicht anpacken. Frankreich ist jetzt so ein Fall, Hollande. Deutschland weiß schon längst, was da nötig wäre. Die Merkel sagt es ihm andauernd, aber der will es immer nicht anpacken. Ja, warum? Weil Gesundschrumpfen für einen Staat überhaupt keine positive Option ist. Das ist ja, er wird kleiner. Er wird weniger, er hat weniger Geschäftstätigkeit. Er hat weniger potente Kapitale. Was vom Standpunkt des Euro aus die Reduktion der Nachbarländer als Belastungen für den Eurokredit, nämlich sie sind mit ihren Schulden fragwürdige Kredite und machen damit belasten damit das Vertrauen in den Euro. Was vom Standpunkt des Euro aus vielleicht zweckmäßig ist, ist vom Standpunkt Frankreichs, Italiens, Spaniens gar nicht zweckmäßig. Und deswegen zögern die Regierungen nicht unbedingt, weil sie selber sozial denken und da Rücksichten üben wollen, sondern weil sie Zweifel haben, ob die sozialen Grausamkeiten überhaupt nützlich sind für ihre Länder. Und wenn Sie das nicht sehen, dann finden Sie den Selbstmord einer Regierungspartei. Und das ist es natürlich, wenn Sie das durchsetzen. Die nächste Wahl gewinnt man dann nicht. Dann finden Sie den Selbstmord einer Regierungspartei auch nicht so attraktiv. Schauen wir auf die andere Methode der Konkurrenz. Die Zusammenfassung kommt dann hinterher. Die Amerikaner. Die Amerikaner kämpfen mit neuen Initiativen zu neuen Handelsverträgen um eine Wiederherstellung eines für Amerika garantiert nützlichen Weltmarkts. Jetzt ist das Eigentümliche ja, der Weltmarkt, wie er jetzt existiert, ist ohnehin das Werk Amerikas. Es ist doch die amerikanische Weltordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Freihandel, GATT, Meistbegünstigungsklausel, lauter Handelsliberalisierungen, die dem amerikanischen Kapital die Welt erschlossen haben und sicherstellen sollten und sicher über eine lange Zeit auch sichergestellt haben, dass Amerika der größte Nutznießer des Welthandels oder des ganzen kapitalistischen Geschäfts auf dem ganzen Weltmarkt ist. Dieses Verhältnis reicht Ihnen in der Krise nicht mehr. Sie sind der Meinung, Sie brauchen neue Regeln im Welthandel, weil die alten den eindeutigen, einseitigen, garantierten amerikanischen Vorteil nicht gewährleisten. nicht mehr gewährleisten vielleicht. Die sind da eigentümlich, es war immer schon so, aber in der Krise wird es erst richtig hart und deutlich. Die Amerikaner stehen auf dem Standpunkt, sie wollen freie Konkurrenz auf der Welt. Aber wenn die nicht eindeutig Amerika am meisten nützt, dann ist die freie Konkurrenz entweder unfrei oder unfertig. Auf jeden Fall, dann ist es, das ist nicht die freie Konkurrenz, die sie wollen. Jetzt gibt es einen bilateralen Anlauf. Bilateraler Anlauf ist deswegen interessant zu erwähnen, weil es ja seit 10, 15 Jahren, seitdem es die WTO gibt, immer neue Anläufe gibt, das multilaterale Handelssystem fortzuschreiben. Das heißt, neue Handelsregelungen, weitere Liberalisierungen auf Basis all dessen, was da schon existiert, in die Welt einzuführen und das in Form einer multilateralen Doha-Runde hieß die, weil sie nach dem Namen von Doha, wo da mal mit angefangen worden ist, benannt wird. In einer multilateralen Runde, wo alle Mitgliedsländer der WTO mit dabei sind und mit abstimmen und sich auf neue Regeln einigen sollen, immer mit dem Prinzip, wo sie weniger nationale Vorbehalte gegen den Handel aufrecht erhalten können, aber Regeln, von denen sie sich auch versprechen, dass sie mit ihrer Nation gut fahren oder wenigstens eine Chance haben, sich zu stärken national, weil sie dafür einhandeln, dass auch andere Länder Handelsbeschränkungen abbauen. In dieser Doha-Runde haben wir 15 Jahre lang um alles Mögliche gerungen und kein Ergebnis erzielt. Im Ergebnis waren die Mitgliedsländer dieser Runde, die Mitgliedsländer der WTO, nicht bereit, selber den Liberalisierungspreis, also die Aufgabe von nationalen Schutzmitteln und Vorbehalten ihrer Ökonomie, aufzugeben, den Preis zu zahlen für das, was sie dafür einhandeln können, nämlich die Aufgabe von Schutzmechanismen und Vorbehalten und Zöllen der anderen Staaten. Jetzt macht Amerika die Sache bilateral. Schon das ist erkennbar neue Sache, die einen eindeutigen Inhalt hat. Man braucht neue Handelsregeln und will neue Handelsregeln und kommt zum Ergebnis, wenn wir auf alle Rücksicht nehmen, kriegen wir die Regeln, die wir haben wollen, nie zustande. Ist also das der Beschluss? Neue Handelsregeln auf dem Globus, die die Amerikaner haben wollen und brauchen, gehen nur und leisten für Amerika nur, was sie leisten sollen, wenn sie eine Rücksichtslosigkeit gegen einen ganzen Teil der Weltmarktteilnehmer einschließen. Rücksichtslosigkeit im Sinn von, es sollen Regeln aufgestellt werden, die sich nicht mehr daran orientieren, dass auch andere Staaten sie als Mittel ihres Fortkommens betrachten können. Die Regeln werden erstmal zum Beispiel in Asien mit lauter von Amerika relativ abhängigen Staaten gemacht. Da haben wir den Zusammenhang von Gewalt und Handelsvertrag sehr schön. Mit lauter Staaten, denen Amerika gegen China den Rücken stärkt, im Sinn von, ihr könnt eure nationale Selbstständigkeit und auch eine gewisse nationale Frechheit gegen die große Macht China euch leisten, wenn ihr euch an die Seite Amerikas stellt. Dann aber müsst ihr mit uns auch Handelsbedingungen ausmachen, die eben Amerikas Wünsche erfüllen. Und das alles nicht mit dem Ziel, China auf ewig draußen zu halten, sondern mit dem Ziel, Handelskonditionen auszumachen, die dann einen großen Handelsraum definieren, von dem China dadurch, dass es da nicht dabei ist, ausgeschlossen ist und ausgeschlossen bliebe, wenn es nicht bereit wäre, sich den Handelsregeln, die dann nicht unter Chinas Beteiligung festgelegt worden sind, wenn es nicht bereit ist, sich diesen Handelsregeln, die ausdrücklich gegen China ins Werk gesetzt worden sind, zu unterwerfen. China würde dann nämlich von dem großen Markt ausgeschlossen. Dasselbe gilt dann für das TTIP zwischen Europa und USA auch. Aber das Grundmuster ist, die Fortentwicklung des Welthandels findet jetzt statt. Amerika macht mit Staaten, mit denen es der Meinung ist, mit denen komme ich zu dem Ziel, das ich haben will, Regeln aus, um andere Staaten von dieser Geregeltheit, von diesem Markt dann auszuschließen und sie zu zwingen, sich den Marktregeln zu unterwerfen, die ohne ihr Zustimmung und zum Teil ausdrücklich gegen deren nationalen Bedarf ins Werk gesetzt worden sind. Also worum geht es bei dem Zeug, bei den Handelsregeln? Übrigens beim TTIP und bei dem PTT in Asien. Es ist beides mal ungefähr derselbe Stoff. Es ist auch der Stoff, der in der Doha-Runde immer schon auf dem Tisch war. Zollabbau ist dabei das relativ Unwichtigste, weil Zölle gibt es eh kaum mehr. Also Zölle sind nur noch, weiß ich, niedrige Prozentsätze auf die Handelswerte, wo sie es gibt. Manchmal gibt es sie sowieso gar nicht mehr. Der Streit geht um andere Sachen, um die sogenannten nicht-tarifären Handelshemmnisse. Das sind alle internen Regelungen, die Staaten irgendwann mal aus irgendwelchen Gründen erlassen haben. Gesundheitsvorschriften für Lebensmittel, Zulassungsbedingungen für Medikamente oder die deutschen DIN-Normen. Ja, das hat DIN-A-Blatt, DIN-A4-Blatt, 23, sowieso Zentimeter lang und sowieso breit ist. Dass die Stecker so und so sind, dass die Maschinenteile DIN-genormt sind. Alles das ursprünglich gar nicht unbedingt erfunden, um Handelshemmnisse zu bewirken. Aber einmal in der Welt ist die Anforderung, in Europa müssen DIN-Normen erfüllt werden. In Europa müssen europäische Zulassungsbedingungen für Arzneimittel eingehalten werden, etc. Einmal in der Welt sind diese Geschichten wirklich Handelshemmnisse und damit kann man immer einen Moment von Protektionismus betreiben, nämlich ausländische Ware, wo es einem nicht passt, fernhalten und Ausländern eben auf dem eigenen Markt weniger zu verdienen geben, als die gern verdienen würden. Also die sollen abgebaut werden. Dann geht's, wie schon lange, um den Schutz des geistigen Eigentums. Wen interessiert das? Naja, das interessiert die großen Erfindernationen. Es interessiert die großen technologisch innovativen Nationen. Also die, die die Patente halten. Die USA, Europa ist da sicher auch ein ganz großer dabei. Dann geht's halt dabei immer um Software, die Softwareentwicklung. Auch so ein geistiges Eigentum, das geschützt werden muss. Natürlich als Anhängsel immer Film- und Musikindustrie. Dann geht es um die Öffnung der Märkte für Finanzgeschäfte. Das hast du vorhin schon erwähnt. China und andere Länder sollen ihr Territorium für die Banken anderer Länder öffnen. Und schließlich geht es um das Verbot von Subventionen und die Forderung, Nationen müssten Staatsaufträge international ausschreiben. Ja? Dass der Staat selber ein großer Verbraucher ist, dass der selber viel Wirtschaft ermöglicht, dadurch, dass er Geld ausgibt, dass er Schulen baut, dass er Straßen baut, dass er Kasernen baut. Das ist immer ein Moment von nationaler Wirtschaftspolitik, nationaler Förderung nationaler Champions. Denen verschafft man die Aufträge. Und jetzt ist die Forderung, Staaten sollen gefälligst alle Staatsaufträge nicht mehr national vergeben dürfen, sondern sie sollen unterschreiben, dass sie sie international ausschreiben müssen und dem günstigsten Anbieter den Zuschlag geben müssen. Was ist es alles? Dasselbe gilt für das europäisch-amerikanische Abkommen auch. Es hat alles den Grundgehalt, alle Nationen sollen die politischen Schranken, die sie für den Welthandel aufrichten, um ihn zum Mittel ihrer Nation zu machen. Alle Nationen sollen diese Schranken aufgeben. Amerika gibt seine dafür auch auf. In der Gewissheit, das Land mit dem stärksten Kapital, mit den größten Konzernen, mit den technologisch fortgeschrittensten Firmen, das Land mit der größten Forschungskapazität und Innovationskraft, das gewinnt natürlich die liberalisierte Konkurrenz. Also das Grundmuster ist, alles wegräumen, alle nationalen Vorbehalte wegräumen, damit das Kapital, und die Amerikaner meinen, das wäre ihrs. Übrigens die Europäer, wenn sie mit den Amerikanern in so einen Handelsvertrag einwilligen, meinen, das wäre ihrs. Jedenfalls Handelsvorbehalte wegräumen hat immer den Charakter, freie Bahn für den Konkurrenzfähigsten. Und das heißt, nationaler Nutzen für die Nation mit dem konkurrenzfähigsten, größten, technologisch fortgeschrittensten Kapital. Das wollen die Amerikaner erreichen und dazu wollen sie andere Nationen verpflichten, ihre Vorbehalte, mit denen die Staaten ja sicherstellen wollen, dass auch sie was haben vom Handel, diese Vorbehalte wegzuräumen, aufzugeben und eben die Türen weit aufzumachen für die unbehinderte und radikalisierte Konkurrenz internationaler Firmen. Zusammengefasst ist das alles, und das betrifft jetzt dann den Vertrag mit Europa genauso wie den mit Asien, ist es alles in diesem interessanten Ansatz, man möchte ein internationales Investitionsschutzabkommen, Amerika möchte es haben, zwischen allen möglichen Partnern abschließen, ein Investitionsschutzabkommen, in dem Privatfirmen gegen die Regierungen ihrer Gastländer klagen dürfen, wenn diese Regierungen durch Gesetzesänderungen in irgendeiner Weise die Geschäftsperspektiven eines Auslandskapitals behindern, beschädigen, beschneiden. Das ist eine lustige Geschichte, weil es hat eigentlich den Grundcharakter, die Staaten sollen unterschreiben, dass sie ihre formelle Hoheit gegenüber dem Kapital aufgeben. Erstmal ist doch der Staat die politische Macht, die das Eigentum lizenziert, die das Eigentum schafft, schützt und damit überm Kapital steht. Im Sinn von auch bis hin zur Enteignung ist der Staat der Souverän gegenüber der Privatmacht, die er lizenziert, die er ermächtigt und eben im Rahmen seiner Gesetzesordnung zu seiner Betätigung freisetzt. Und dieses Verhältnis soll formell in diesem Investitionsschutzabkommen umgekehrt werden. Staaten müssen sich vor den Rechten internationalen Kapitals rechtfertigen. Sie müssen aufgeben, dass sie die Hoheit übers Kapital haben und müssen unterschreiben oder sollen unterschreiben, sollen sich da ja selber aus freien Stücken erstmal dafür interessieren. Sie sollen sich zum Akteur dessen machen, dass sie sich vor einem internationalen Gremium, irgendeinem Schiedsgericht in internationalen, davor recht für ihre Gesetzgebung rechtfertigen müssen, wenn sie irgendeiner Firma nicht passen. Das ist eine schöne Umkehrung und ein schöner Widerspruch ist es, dass Staaten sich glatt darauf einlassen. Also wenn die Europäische Union und die Amerikaner miteinander in diese Verhandlungen treten, dann ist es ja nicht so, dass die Europäische Union einfach als abhängige Größe sich alles bieten lassen muss, was Amerika will. Nein, die meinen, sie handeln sich damit, dass Amerika sich so einem Schiedsgericht unterstellt, so viel Vorteile für Europa ein, dass Europa gar nicht die Nachteile fürchten muss, die es eingeht, wenn es sich selber so einem Schiedsgericht unterstellt. Das enorm Widersprüchliche eines solchen Verfahrens. Staaten räumen immer mehr von den Vorbehalten weg und jetzt sogar ihre gesetzliche Souveränität über die Privatfirmen geben sie auf. Aber nicht, weil sie sich aufgeben wollen, sondern weil sie darin ein Mittel der Durchsetzung ihrer nationalen Wirtschaft gegen die anderen sehen. So ein widersprüchliches Konstrukt kommt natürlich nur zustande, also zwischen Europa und USA, weil es sich gegen Dritte richtet. Der Widerspruch für sich, der ist genauso viel Grund, es nicht zu machen, als es zu machen. Und in dem Widerspruch sind ja alle nationalen Debatten auch befangen. In Deutschland, in Europa gibt es die Debatte, dieses TTIP ist doch des Teufels. Da gibt das Land seine Souveränität über die Wirtschaft auf. Und noch die letzten populären Fassungen, Chlorhühnchen, uns graust vor Chlorhühnchen, ja, uns graust vor Genmais und so Zeug, Hormonrinder. Noch die letzten Konkretisierungen, die da so kursieren, fürs Volk und die populär geworden sind, sind Formeln für, da gibt unser Land eine von ihm ausgeübte Kontrolle über, in dem Fall, die Lebensmittel auf. Und das kann doch nicht gut sein. Übrigens, die Menschen kümmern sich gar nicht um die Frage, ob Chlorhühner eigentlich wirklich schlecht sind. Ob irgendwer schon am Chlorhuhn sich verschluckt hat. Das ist ihnen gar nicht wichtig. Da sind sie ganz schnell dabei, dass bei uns Chlorhühnchen verboten, also in Chlorbädern desinfizierte, getötete Hühner. Ja, das ist der Gehalt. Das Chlorhuhn, man muss nicht das Chlor essen, sondern man muss, das Huhn wird gereinigt, wird desinfiziert in einem Chlorbad. Und das ist in den USA erlaubt und bei uns bis dato nicht. Und da, es geht jetzt darum, ob das auch bei so einer Handelsliberalisierung mit unterschrieben wird. Und da ist jetzt bloß der Punkt, die wirkliche Frage, ob das hygienisch oder unhygienisch ist, ob das gesundheitsschädlich ist oder nicht, die kommt gar nicht groß vor. Da steht, dass es eine europäische Regelung für Lebensmittel ist und dass die aus der Hand gegeben werden soll. Ist eigentlich die große Botschaft und damit steht es für die Bedenken, die in den USA übrigens von Kritikern des Vertrags genauso geäußert werden. Aber beides zeugt eben davon, dass die Widersprüche von so einem Vertrag, Staaten geben alles auf, womit sie den Nutzen des internationalen Handels für ihre Nation politisch sicherstellen. Damit sie sich damit erkaufen, dass es die andere Nation auch tut, im Vertrauen darauf, dann gewinnt unser Kapital. Das ist diese widersprüchliche Konstruktion. Die geht bloß auf, weil sie sich gegen Dritte richtet. Und das hat die deutsche Kanzlerin deutlich ausgesprochen. Damit haben wir, die Amerikaner und die Europäer, Gelegenheit, vielleicht sogar mit dem Ton nochmal, vielleicht ein letztes Mal, weil dann kommt China und Indien und so weiter und dann geht in 10 Jahren geht es vielleicht gar nicht mehr. Nochmal die Gelegenheit dadurch, dass wir für den dann definitiv weitaus größten Binnenmarkt der Welt, Nordamerika und alles, was da dran hängt, und EU und alles, was da dran hängt, Handelsregeln auszumachen, von denen sich kein anderes Land leisten kann, dann nicht sich denen dann nicht zu unterwerfen. Also der Welt die Standards des internationalen Geschäftsverkehrs vorzudiktieren. Das ist die Vorstellung dieses Vertrags. Ob er zustande kommt wegen seinem Widerspruch, ist es bis dato ganz ungeklärt. Es kommt auch jetzt erstmal gar nicht drauf an. Es kommt darauf an, woran die rumoperieren. Die Deutschen mit ihrem Kommando in Europa. Alle Staaten müssen sich der Haushaltssanierung unterziehen und müssen dieses Gesundschrumpfen sich antun, damit Europa wieder echtes, nicht bloß kreditfinanziertes Wachstum kriegt und damit den Euro untermauert und als Weltgeld festmacht. Und die USA, wir müssen die ganze Welt handelspolitisch neu organisieren, damit der Weltmarkt wieder ein Garant amerikanischen Konkurrenzerfolgs wird. Beide Seiten haben einen gemeinsamen Gedanken damit. Die Krise lässt sich für sie bloß lösen, wenn sie mit politischen Mitteln Wachstumsgelegenheiten erschließen. Und da haben wir jetzt den ersten Zusammenhang mit der Gewalt oder den Zusammenhang mit der Gewalt. Und ob ihnen das gelingt, hängt von der Durchsetzungsfähigkeit gegenüber anderen Staaten ab. Ob die Rettung des Euro gelingt, die Etablierung des Euro als Weltgeld oder die Verteidigung des Weltgeldstatus, den der Euro jetzt schon hat, hängt davon ab, ob die deutsche Macht reicht, die Euro-Staaten diesem Kommando zu unterwerfen. Ob die Amerikaner den Weltmarkt noch einmal zum einseitigen Mittel der USA herrichten können, den ihnen ja viele andere Nationen dadurch, dass sie sich nach seinen Regeln richten, schon entwunden haben, hängt davon ab, ob sie sich mit ihren Ansprüchen an die Handelspartner bei denen durchsetzen können. Es kommt darauf an, andere Staaten auf Regeln zu verpflichten, ohne dass diese Regeln den anderen Staaten deswegen einleuchten, weil sie sich selber was davon versprechen können. Es kommt darauf an, andere Staaten auf Regeln zu verpflichten, die ihr Messlatte nicht am Nutzen der anderen Staaten haben, sondern die den anderen Staaten zwingend erscheinen, weil ihnen gar nichts anderes übrig bleibt. Also ist es die Frage, kann man andere Staaten zwingen? Jetzt komme ich zu meinem dritten Punkt und da muss ich jetzt richtig nochmal richtig tief Luft holen und neu anfangen. Die Gewaltkonkurrenz um die Beherrschung und die Gestaltung der Staatenwelt, die heuer mit neuer Vehemenz ausgebrochen ist. Diese Gewaltkonkurrenz ist das dritte Thema. Ich habe ja meinen Zusammenhang habe ich ja benannt. Die Staaten in der Krise suchen sie nach politischen Mitteln, Wachstum erzwingen zu können. Und das hängt davon ab, ob es ihnen gelingt, andere Staaten zu zwingen. Die Gewaltkonkurrenz der Staaten ist dadurch jetzt eigentlich Thema. Andererseits, die Gewaltkonkurrenz der Staaten kommt überhaupt nicht durch die Krise, wegen der Krise in die Welt. Die Gewaltkonkurrenz der Staaten ist der beständige Zustand. Gewaltkonkurrenz der Staaten läuft zunächst mal neben der ökonomischen Benutzung der Staaten immer einher. Also, nicht erst in der Krise legen sich die Staaten eine Bundeswehr zu. Nein, die gibt es die ganze Zeit. Und da rüstet man auch. Und die benutzt man auch. Da gibt's, es gibt dann gab einen Afghanistan-Krieg. Es gab in den letzten 15 Jahren vielleicht 10 Auslandseinsätze der Bundeswehr. Die waren alle nicht wegen Krise. Und auch andersrum, die Ukraine, der Kampf um Osteuropa, der Kampf um wem gehört Osteuropa, gehört Osteuropa der EU oder gehört Osteuropa den Russen, der läuft schon die ganze Zeit. Schon die erste, wie hieß sie, bunte, farbige, orangene Revolution in der Ukraine mit dem Juschenko und der Timoschenko damals, 2003, 2004, irgendwas. Schon damals ging es um die Sache. Also da wäre es verkehrt zu sagen, jetzt wegen Krise geht es um die Sache. Die Gewaltkonkurrenz der Staaten läuft immer neben der ökonomischen Benutzung einher und die ganze ökonomische Benutzung beruht auf lauter entschiedenen Gewaltfragen. Der ganze Frieden in der Welt ist nichts anderes als eine entschiedene Gewaltfrage. Alle Grenzen zwischen den Staaten sind was? Ergebnisse von Kriegen. Also Ergebnisse entschiedener Gewaltfragen. Und der friedliche Verkehr zwischen den Staaten. Man macht Handelsverträge aus, man tauscht Waren aus, man macht hinterher eine Bilanz, wer dabei gewonnen, wer dabei verloren hat. Alles das beruht auf entschiedenen Gewaltfragen und wird gestaltet und ausgestaltet durch die entschiedenen Gewaltfragen, nämlich durch den Status, den eine Nation gegenüber einer anderen hat. Wenn Amerika an Kolumbien herantritt und sagt, könntet ihr mal das machen, ist es ganz was anderes, als wenn Kolumbien an Amerika herantritt und sagt, könntet ihr mal das machen. Da treten Mächte verschiedenen Gewichts einander gegenüber. Und ihr ganzer Verkehr wird bestimmt von dem sehr verschiedenen Gewicht. Also, Gewalt kommt nicht durch die Krise in die Welt. Die Gewaltkonkurrenz kommt auch nicht durch die Krise in die Welt. Der Zusammenhang hat nur einen Punkt. Der Punkt heißt, in der Krise und durch die Methoden der Krisenbewältigung kommen die großen Mächte drauf, sie müssen sich nächstens viel mehr durchsetzen als die ganze Zeit. Sie betrachten rückblickend den Frieden, den sie gehalten oder nicht gehalten haben, als sie haben viel zu viel zugelassen.